Die folgende Predigt stammt vom Pfarrer Kurt Vetterli und hat das Thema der Triumph nach dem Leiden. Bitte hört nun aus dem ersten Brief des Apostel Petrus im Kapitel 3, die Verse 18 bis 22. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis, die im Gefängnis sind, gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das in 8 Seelen das Wasser hindurch gerettet wurden. Das Gegenbild dazu errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe. Nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist. Und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Amen. Ich bete, lieber Vater im Himmel, aufmerksam wollen wir dein Wort hören und bitte gib uns Kraft, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Wortes sind. Und Heiliger Geist, sei bei unserer Lehrer durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Vers 18 schließt an Vorhergesagtes an, in dem Petrus Anweisungen gab, wie wir mutig durch das Leiden gehen sollen. Hier gibt er weitere Hilfe, Ermutigung zu diesem Weg. Wir brauchen mehr als eine Aufforderung, einfach auf die Zähne zu beißen, wenn es hart auf hart kommt. Was gibt uns wirklich Mut, wenn wir durch Dunkelheit gehen? Sind es Sprüche wie, am Ende des Tunnels kommt irgendwann das Licht? Oder, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Wenn ich so etwas hören würde, müsste ich denken, warum soll ich das glauben? Wer gibt mir eine Garantie, dass die Dinge sich wieder zum Guten wenden? Es gibt ja in der Welt nicht nur diese Hoffnungssprüche, sondern es gibt ja auch noch Murphys Gesetz. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Nur als Christen haben wir eine Garantie, besser einen Garanten, der uns versichert. Für die, die zu Christus gehören, kommt am Ende alles gut. Wir haben einen starken Gott, der uns verspricht, der uns das verspricht. Und das ist das Wichtigste daran. Nicht nur verspricht er es, sondern er gibt uns Beispiele, die uns das bildhaft vor Augen führen. Die Wege Gottes mit seinem Volk zeigen uns, was auch der Hebräerbrief in 13,8 sagt, Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wir haben denselben Gott, der heute so wirkt, wie er es von Anfang an tat. Wir können uns auch für die Zukunft auf ihn verlassen. Nun zum Abschnitt, Christus ging voraus. Petrus lädt uns zuerst ein, im Leiden auf Christus als unser Vorbild und unser Haupt zu schauen. Das tut er allerdings nicht zum ersten Mal. Vielleicht denkt ihr, das haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Das ist dem Apostel völlig bewusst. Aber für diese Wiederholungen hat er wichtige Gründe. In 2. Petrus 1,12. Darum will ich euch die stets von neuem in Erinnerung rufen. Auch wenn ihr es schon wisst und in der Wahrheit die nun gegenwärtig ist, gefestigt seid. Und in 2. Petrus 3,1: Meine Geliebten, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, indem ich euer Gedächtnis und damit eure lautere Gesinnung wachhalten möchte. Wir neigen unter dem Druck des Leidens dazu, Wahrheiten, die uns Hoffnung geben, zu vergessen. Darum gibt uns Gott auch an vielen Stellen solche Anweisungen für unsere Blickrichtung. In Hebräer 12, 1-3: Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt, und hinschauen auf den, der unserem Glauben vorangeht und ihn vollendet, auf Jesus, der im Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Denkt doch an den, der von Seiten der Sünder solchen Widerspruch erduldet hat, damit ihr nicht müde und mutlos werdet. Wie kann uns nun der Blick auf den Herrn Jesus Christus hoffnungsvoll machen? Wir schöpfen Mut, indem wir uns bewusst machen, was das Leiden für ihn selber und für uns gebracht hat. Wir können dazu gut Vers 18 und 22 zusammennehmen. Jesus wurde zwar getötet nach dem Fleisch, sein Leiden führte in den Tod, nichts führte daran vorbei. Aber der Tod war nicht definitiv. Sein Leiden war groß, aber es war ein Weg zu einem Ziel. Er wurde lebendig gemacht nach dem Geist. Er ist auferstanden, ist nun an der Rechten Gottes und triumphiert über alles. Tod, Teufel, Sünde, Krankheit und das Leiden. Er hat diesen Ort und diese Position nicht für sich selber erreicht, sondern sie auch durch seine Leiden für uns erworben. Der Blick auf das, was Jesus erreicht hat, ist gleichzeitig der Blick auf unsere Zukunft. Wir sind eins gemacht mit Jesus, mit seinem Leiden und mit seinem Triumph. Durch die Einheit mit ihm werden wir zwar zu leiden haben, werden aber schließlich an seinem Triumph teilhaben. Die Offenbarung ist das Trostbuch für die leidende Gemeinde und gibt uns einen weiteren Einblick auf das Happy End, das der Herr Jesus für uns erworben hat. In Offenbarung 21, 3-5: Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und in Offenbarung 22, 3-5: Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein, und sie dürfen nicht das Licht einer Lampe, sie bedürfen nicht das Licht einer Lampe und das Licht der Sonne, denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun zum Abschnitt Vorbild und Erfüllung. Das Wort Gottes gibt uns aber nicht nur diesen Blick nach vorne, um uns Hoffnung zu machen. Es weist uns auch immer wieder an, nach hinten zu blicken. Wie können wir Trost und Hoffnung gewinnen, wenn wir nach hinten schauen? Petrus gibt uns zu diesem Zweck eine Gegenstandslektion über die Taufe. Für viele Menschen ist die Taufe lediglich das Ablegen eines Bekenntnisses. Das ist sie auch, aber sie ist auch viel mehr. Martin Luther sagte einmal, dass er sich in Zeiten der Anfechtung auf seine Taufe besinnt und dass ihm das ein großer Trost ist. Die Taufe ist eine reichlich bildhafte Verkündigung des Evangeliums. Sie spricht vom Gericht Gottes über die Gottlosen und über die Rettung der Gläubigen. Petrus sagt, dass die Taufe ein Gegenbild ist für das, was in der Zeit Noahs geschehen ist. Das Geschehen mit Noah und der Arche ist das Vorbild, die Taufe das Gegenbild. Mit anderen Worten, die Taufe spricht von derselben geistlichen Sache wie die Geschichte zur Zeit Noahs. Petrus erklärt in Vers 19, dass Christus im Geist dort war, als Noah predigte. Es war der Geist Christi, der durch Noah sprach. Noah predigte den Menschen seiner Zeit das Evangelium, nämlich die Möglichkeit der Rettung, die Gott bereitstellt. Gott ist zornig über die Gottlosigkeit der Menschen. Er wird ein Gericht senden, eine Flut, die alles wegschwemmt, was sich dauerhaft gegen Gott auflehnt. Aber Gott ist langmütig. Er vernichtet die gottlose Welt nicht sofort. Er ließ Noah 100 Jahre lang predigen und die Rettung verkündigen. Die Rettung besteht in der Arche, die Noah in der Zeit seiner Verkündigung baute. Alle, die mit Noah und seiner Familie in die Arche steigen, werden gerettet. Die Botschaft in diesem Geschehen ist, Gott kommt. Er kommt für die einen als Richter und für die anderen als Retter. Die Flut richtet die Gottlosen hin. Noahs Familie wurde durch das Wasser der Flut emporgetragen und von der gottlosen Welt getrennt und schließlich vor den Gottlosen bewahrt. Dasselbe Wasser hat auch zwei verschiedene Wirkungen. Ebenso war es bei der Rettung Israels vor den Ägyptern. Dasselbe Wasser des Roten Meers rettete die Israeliten vor den Ägyptern und richtete die Ägypter. Paulus stellt in seinem ersten Brief an die Korinther, 10:1-2, diesen Zusammenhang von diesem Geschehen und der Taufe her. Ihr sollt aber wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch das Meer hindurchzogen und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Er nennt den Gang durch das Meer eine Taufe. In der Weise spricht die Taufe ebenfalls von Rettung und Gericht. Das Wasser der Taufe reinigt den Glaubenden und wäscht die Sünde weg. Genau genommen ist die Taufe also nicht nur ein Bild von der Rettung, sondern auch vom Gericht über alles, was sich gegen Gott stellt. Wenn Petrus nun den Gläubigen im ersten Brief, 3:21, folgendes sagt, das Gegenbild dazu errettet jetzt euch auch, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Da meint er, nicht die Taufe als Vorgang, nicht das buchstäbliche Wasser der Taufe rettet euch, sondern die Wahrheit, die hinter der Taufe steht. Wer die Wahrheit hinter dem Bild der Taufe für sich in Anspruch genommen hat, der hat Gott um ein gutes Gewissen gebeten und es auch bekommen, weil nämlich Christus durch seine Erlösungstat ihm dieses gute Gewissen geschenkt hat. Wer aus seiner Taufe lebt und sich an der Wahrheit festhält, der darf wissen, meine Sünde ist abgewaschen, weil das Gericht über meine Gottlosigkeit auf Christus niedergegangen ist. Und weil Christus auferstanden ist, habe ich Gewissheit, dass Gott sein Opfer angenommen hat und dass er seine Stellung der Macht im Himmel jetzt zu meinen Gunsten ausübt. Er regiert über alle Mächte und Gewalten. Der wird einmal wiederkommen, um mich an den Ort zu holen, wo er jetzt ist. Alle Mächte und Gewalten, die sich jetzt auf dieser Welt mir entgegenstellen und mir Leiden verursachen, sind unter seiner Allmacht. Sie können mir nicht mehr anhaben. All das, was er sie tun lässt. Sie können mir nicht mehr anhaben, als das, was er sie tun lässt. Und sie werden am Ende ganz beseitigt, wie damals die Gottlosen zur Zeit Noahs oder die Ägypter zur Zeit Mose. Nun zum Schluss mit der Schlussfolgerung. In der Not und Anfechtung des Leidens ist es nicht nur wichtig, dass wir uns richtig verhalten, es ist mindestens so wichtig, dass wir unseren Blick auf die richtigen Dinge, die Wahrheiten richten. Das christliche Leben wird zu einem großen Teil gelebt, indem wir uns erinnern an das, was Gott getan hat und tun wird. Wenn wir unter Druck sind, neigen wir dazu, das zu vergessen und sehen oft nur das, was uns das Leben schwer macht. Wir müssen uns erinnern lassen und uns gegenseitig daran erinnern, dass die schweren Wege und das Leid nicht das Ende sind. Das Ende ist das Ziel, das Christus erreicht hat. Schauen wir auf dieses Ende und auf die Lehren aus solchen reichen Bildern, wie die Taufe eines ist, um Hoffnung zu schöpfen. Diese Hoffnung kommt aus dem Glauben an Gott, an seine Güte und Gnade, durch die er uns gerettet hat und auch bis ans Ende bewahrt. In Bewahrung. Amen.